Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream über rdl.de. In der folgenden Stunde hört ihr Kipppunkt Ost, wie der Osten die Demokratie entscheidet. Ein Podcast von Juli Katz, Heike Kleffner und Katharina Wader. Kipppunkt Ost könnt ihr im August bei Radio Dreieckland von Mittwoch bis Freitag von 18 bis 19 Uhr hören. Ihr hört heute den zweiten Teil der zweiten Folge. Ganz könnt ihr Kipppunkt Ost nachhören unter kipp.ost.de, Kipppunkt Ost mit 3p geschrieben. Thema der zweiten Folge von Kipppunkt Ost: rechte Gewalt und wer sich dagegen stellt. Kinder auf dem Spielplatz beschimpfen, jemanden ein Messer an den Hals halten oder Gegenstände auf Demonstrierende werfen. Rechte Gewalt hat viele Gesichter und rassistische Angriffe verändern den Alltag. In Episode 2 besprechen wir die neuen Jahresbilanzen von Lobby MV und der mobilen Opferberatung. Beide Bundesländer, gemeint sind Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, verzeichnen Höchstzahlen rechter Gewalttaten. Weitere Gemeinsamkeiten: Rassismus ist erneut das Hauptmotiv. Oft richten sich die Angriffe gegen Kinder und Jugendliche. Auch politisch aktive Menschen und queere Personen werden vermehrt zur Zielscheibe. Und die TäterInnen werden immer jünger. Wie die Opferberatungsstellen das Ausmaß rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt erfassen und was die Zahlen nicht verraten, erklärt Anne Arndt von der mobilen Opferberatung. Der linken Politiker Michael Nötzl berichtet, wie rechte Gewalt die Arbeit demokratischer PolitikerInnen beeinflusst. Die gute Nachricht: es gibt auch viele Menschen, die dagegen halten. Zum Beispiel in Demmin, eine Stadt im ländlichen Raum in MV, wo der womöglich größte Massensuizid des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat. Dort demonstriert das Aktionsbündnis 8. Mai jährlich gegen den sogenannten Trauermarsch der Neonazis. Im Mai 2026 sogar mit einem viertägigen Protestcamp. Von der Stadtverwaltung fühlen sich die OrganisatorInnen im Stich gelassen. Sie fordern klare Kante gegen Rechtsextremismus. Bei der SPD-Landtagsabgeordneten Anna-Konstanze Schröder fragen wir nach, wo diese bleibt und wie ihr Protest aussieht. Gibt es bessere und schlechtere Protestformen? Mit Christine Jänicke und Hans-Jonas Gunzelmann vom Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung am WZB klären wir, was ist eigentlich eine Zivilgesellschaft und welche Methoden des zivilgesellschaftlichen Engagements bringen wirklich was? Hört nun also Folge 2, Teil 2 von Kipppunkt Ost.
Ich habe noch auch hinsichtlich der Frage Baseballschlägerjahre und bestimmte Aspekte, hat mich auch die Rolle der Polizei interessiert. Mir ist aufgefallen, dass die Gewaltzahlen vom BKA deutlich unter denen der mobilen Opferberatung liegen. Also das BKA verzeichnet 4,96 Angriffe pro 100.000 EinwohnerInnen, die mobile Opferberatung 6,7. Und ich wollte von Antje Arndt wissen, wie es dazu kam. Oder wie es dazu kommt.
Da gab es mehrere Angriffe, die nicht von der Polizei als PMK-Rechts, nennen die das, also als rassistisch motiviert gewertet wurden, obwohl aus unserer Meinung alles dafür spricht und das Problem eher darin besteht, wie definieren wir Rassismus. Also ein Beispiel, um es plastisch zu machen. Im Februar, zwei junge Männer sind auf dem Nachhauseweg, wollen zum Bahnhof gehen, unterhalten sich auf Arabisch und werden dann... Sie passieren eine Gruppe und werden aggressiv sofort von dieser Gruppe unbekannter Männer angesprochen und mit dem Messer attackiert. So schwer, dass ein Betroffener im Krankenhaus notoperiert werden musste. Aus unserer Sicht ganz klar rassistisch motiviert. Es gibt, die kannten sich nicht, ja, es gibt keinen anderen Grund, und auch die Betroffenen beschreiben bei der Polizei in der Vernehmung, als sie gefragt werden, was sie denn denken, was das Motiv ist. Naja, wir haben uns auf Arabisch unterhalten. Sie haben keine Beleidigung verstanden. Und die Polizei macht daraus, na, dann wissen wir es ja nicht genau. Dann können wir kein rassistisches Motiv sehen. Und das ist halt etwas, was wir auch noch in anderen Fällen beobachtet haben.
Das ist halt eklatant an solchen Situationen, denn die sind so offensichtlich rassistisch. Antje Arndt hat klargemacht, es gibt auch andere Fälle, wo was sehr, sehr Ähnliches passiert ist und das dann von der Polizei auch als rassistisch erkannt wurde. Es hängt immer von den Personen selbst ab, die diese Fälle bearbeiten. Aber es gibt trotzdem unterm Strich noch massive Unterschiede, was das Wissen um Rassismus angeht und was Wahrnehmung angeht, was rassistisch ist und was nicht rassistisch ist. Ich wollte aber auch noch was anderes hinsichtlich auch der Baseballschlägerjahre und der heutigen Zeit von Antje Arndt wissen. Und zwar, wer sind denn eigentlich die Täter? Sind das alles stramme Neonazis, wie man gerne denkt? Oder sind stramme Neonazis ein Ding aus der Vergangenheit? Ist das ein Baseballschlägerjahre-Ding? Wer sind denn diese TäterInnen?
Da, wo wir Informationen zu den TäterInnen haben, gibt es einmal die wirklich klassischen Neonazis, und das haben wir ja auch schon letztes Jahr erlebt. Es gibt ja dieses Comeback der 90er, dass tatsächlich junge Männer, muss man sagen, in Bomberjacke und mit Baseballschläger und martialisch aussehend durch die Straßen laufen. Gab es auch 2025 immer noch. In Sachsen-Anhalt heißen sie Deutsche Jugend zuerst zum Beispiel. Und es gab da auch einen Intensivtäter, der sich monatelang durch Halle schlagen und treten konnte, wo auch die Auswahl der Betroffenen, das ist durchaus spannend, alle Feindbilder der extremen Rechten bedient haben. Ja, also klassisch gegen links, gegen Geflüchtete, als schwarze Menschen und auch queere Menschen. Und auch Antisemitismus war dabei gegen Behördenmitarbeiter, wo der das Jobcentergeld nicht rechtzeitig ausgezahlt hat. Da wird man dann gleich mal antisemitisch und sexistisch beschimpft. Also wir haben die ganz klar erkennbaren Neonazis, und natürlich, es gibt aber auch weiterhin TäterInnen aller Altersgruppen aus der sogenannten Mitte, also denen man das Gedankengut und die Ideologie nicht ansieht, wo auch Frauen dabei sind. Das hat man vor allem bei rassistisch motivierten Angriffen, dann sind es auch mal ältere Frauen, die beleidigen und handgreiflich werden. Umso demokratiefeindlicher, umso hasserfüllter die Diskurse, ob nun im Parlament, auf der Straße, im Internet, umso verbreiteter extrem rechte Positionen sind, nicht nur bei Neonazis, umso niedriger die Hemmschwelle, dann von gewaltaffinen Menschen zuzuschlagen.
Ich finde das so bedrückend, und ich kann es total verstehen, wenn man dann ganz geht. Also wenn man nicht nur umzieht, sondern wenn man auch das Bundesland verlässt. Und ich weiß, Heike, du kennst auch Menschen, denen es so gegangen ist, und du hast mit denen gesprochen.
Genau, und ich habe darüber mit Doro und Salomon gesprochen. Und vielleicht muss man wissen, bevor wir sie jetzt gleich hören, dass die Sachsen-Anhalt wirklich eng verbunden sind. Ja? Also Doro kommt aus Sachsen-Anhalt, ist da aufgewachsen, mag das Land. Salomon hat da auch ziemlich lange gelebt. Er ist aus Mosambik nach Deutschland gekommen. Die beiden sind ein binationales Paar, haben 3 Kinder. Und ich habe die vor 20 Jahren kennengelernt, als ich in Magdeburg gearbeitet habe. Der Anlass war einfach schrecklich. Ja? Salomon ist damals mit seinem ältesten Kind, und der war erst 10, nach Hause gegangen. Und am 20. April 2006, um genau zu sein, ist Salomon eben von einer Gruppe von Nazis, die von so einer Hitler-Geburtstagsfeier kamen, dann mit seinem Kind rassistisch angegriffen worden. Und wir kommen direkt zu der Frage, was hat es eigentlich mit der Familie gemacht?
Ja, wir hatten ja damals 3 Kinder, und der zweite, der hat nur geweint, als er das mitbekommen hat. Der erste hat es eben richtig miterlebt und musste dann sogar als 14-Jähriger praktisch die Leute identifizieren oder mitsuchen. Das war, glaube ich, also mir hat es sehr wehgetan, die Art und Weise, wie man damit umgegangen ist. Einmal, dass die Polizei einfach nicht kam und diese Anrufe nicht richtig ernst genommen hat, erst nach langer Zeit, nachdem da schon viel Aggression passiert war. Dann hat mich auch sehr beschäftigt, dass Menschen am Fenster standen und zugeguckt haben und nicht mal telefoniert haben. Also ich sehe die noch da am Fenster hocken, manchmal zu zweit und so nur so zugucken. Und ich habe dann immer gerufen, helfen Sie doch. Und es hat keiner reagiert. Also das ist eine ganz schreckliche Erfahrung. Und eigentlich auch, ja, wie schwer es war, auch davon zu erzählen, auch selbst bei Kollegen, Freunden, die das immer alle gar nicht, lieber gar nicht hören wollten. Das Zugucken und nicht reagieren von Bevölkerung und auch diese Mitmenschlichkeit, die dann auf einmal weg ist, weil man vielleicht selber Angst hat. Also das fand ich sehr schlimm. Wir haben auch, sind auch noch nicht gleich weggezogen. Wir haben ja noch 2,5 Jahre da gewohnt. Und das war nicht so leicht. Also,
Unser ältester Sohn, der war an dem Tag, 20. April, mit mir, kam aus dem Fußball, der hat alles miterlebt. Ja, und er hatte auch so erzählt, dass viele Freunde von ihm, von dort, die auch so rechts sind geworden, oder? So was Ähnliches, so dass er nicht mehr zu tun hat mit denen. So, und nicht zu tun haben möchte auch. Also, ich muss noch was erzählen. Ich war 3, 3,5 Jahre in Kenia und ich bin nach Berlin zurückgekommen, und aber ich musste ein Auto anmelden. So, ich musste wieder nach Magdeburg fahren. Ich bin wieder mit dem Zug und dann mit Straßenbahn, also sogar war Mitfahrzentral, und dann Straßenbahn gefahren. Und dann musste mit Straßenbahn zu dieser Amt fahren. Und da bin ich auch an dem Tag rassistisch beleidigt in der Straßenbahn und dachte, okay, gut, das kenne ich ja schon, aber ich bin ja schnell weg.
wenn man sowas erlebt hat, und das war ja nun nicht das erste Mal, wir kannten ja solche Dinge schon, aber auch das Gefühl von der Umgebung, nicht geschützt zu werden von den normalen Menschen, dann geht man nicht mehr als Familie komplett auf die Straße zum Beispiel oder bewegt sich nur in den Gegenden der Stadt, wo es irgendwie linker oder einfach einfacher war, nicht so gefährlich. Dieses Zugucken und geschehen lassen und vielleicht dann doch diese Partei wählen, wenn man möchte, dass was Eigenes irgendwie ernster genommen wird oder so. Das finde ich so schwierig, weil andere drunter leiden müssen.
Doro und Salomon haben mir ja noch eine ganze Reihe von anderen wichtigen Sachen gesagt, zum Beispiel, was sie denken, was sich in Sachsen-Anhalt ändern müsste. Und das ganze Gespräch könnt ihr auf Steady hören.
Ich bin immer noch ganz betroffen, auch wenn da Stimmen sind, die trotz aller Betroffenheit auch Mut machen. Aber für die, die bleiben, hat all die Gewalt natürlich trotzdem weiterhin enorme Folgen, was ihre Handlungsfähigkeit angeht, was ihre Lebensqualität angeht. Es gibt einen enormen Vertrauensverlust in die staatlichen Behörden, weil die eben nicht genug schützen. Aber daneben gibt es auch Positives. Und das sind starke zivilgesellschaftliche Netzwerke, die quasi den Laden am Laufen halten, die Betroffene unterstützen, die Zahlen sammeln, die Daten sammeln, die miteinander in Kontakt sind und leider die auch wegbrechen werden, wenn die AfD in den Landtagswahlen gewinnt. Aber zur positiven Arbeit derer, noch sind sie am Start, erzählt jetzt nochmal abschließend Antje Arndt.
Aber um mal noch sozusagen auch ins Positive zu sprechen, was wir auch immer wieder feststellen und auch nach den rassistischen Resonanzstraftaten in Magdeburg festgestellt haben: Es gibt ein starkes Netzwerk der Community-Organisationen oder und auch Beratungsstrukturen, die das gegenseitige Informieren von: Da gibt es die mobile Opferberatung, ihr könnt euch da hinwenden. Oder wir organisieren eine Community Safer Space Veranstaltung. Und da sind wir ja als mobile Opferberatung überhaupt nicht alleine. Da gibt es LAMSA als landesweite Migranten-Selbstorganisation, Verband. Also es gibt sehr, sehr viele fitte Strukturen, die sich gut kennen und die gut zusammenarbeiten.
Eine von den zivilgesellschaftlichen Organisationen ist die mobile Opferberatung. Wie gesagt, das ist Teil von Miteinander e.V., die ebenfalls ein wichtiger zivilgesellschaftlicher Akteur in Sachsen-Anhalt sind und die 25 Jahre enorm wichtige Arbeit zu verzeichnen haben. Miteinander e.V. wird einer der ersten Vereine sein, dessen Arbeit leider wegfallen wird, wenn zivilgesellschaftliche Organisationen nicht mehr unterstützt werden. Das heißt, wenn ihr unterstützen wollt und irgendwie das einrichten könnt, dann spendet doch gerne an die mobile Opferberatung, an Miteinander e.V. und auch an die Lobby. Und die Kontaktdaten dazu findet ihr in den Shownotes.
Und ich nehme das direkt zum Anlass, um einmal das Augenmerk zu richten auf diejenigen, die sich jeden Tag engagieren, namentlich die Zivilgesellschaft, die ihr schon angesprochen habt. Es gibt Forscherinnen, die sich mit diesem Thema jeden Tag beschäftigen. Und zwei davon heißen Jonas Gunzelmann und Christine Jänecke. Ich habe die vor einiger Zeit mal am Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung am WZB kennengelernt. Und die haben jetzt jüngst ein Policy Paper rausgebracht. Das heißt, wirksam gegen rechts außen, evidenzbasierte Strategien für den Umgang mit der extremen Rechten. Und ich habe da mal angerufen und gefragt, was Zivilgesellschaft eigentlich ist und wie ich erkenne, ob ich dazugehöre.
Zivilgesellschaft ist ein viel verwendeter Begriff natürlich, sowohl in der öffentlichen Debatte als auch in der Forschung. Da verstehen wir das so ein bisschen als der Raum zwischen Staat, Markt und Familie und der Privatsphäre. Und sozusagen, das ist der Raum, wo Menschen freiwillig zusammenkommen, um sich zusammenzutun, sich zu organisieren, um gewisse Ziele zu verfolgen. Und diese Ziele, das können substanzielle Ziele sein, das können aber auch ja, normative Ziele sein. Und so definieren wir das erstmal. Also es geht dabei natürlich viel um Organisationen, Vereine, Verbände, Stiftungen, aber auch informelle Gruppen wie soziale Bewegungen, ja, Protestgruppen, Initiativen, die ja wo oftmals gar nicht e.V. draufsteht. Und was vielleicht wichtig ist, dazu auch zu sagen, in unserem Kontext ist, dass wir das nicht von vornherein definieren, was für Ziele das genau sein müssen. Ne? Also das können ja normativ begrüßenswerte Ziele sein, also keine Ahnung, die Verschönerung des Dorfes. Aber das können natürlich auch Ziele sein wie ja Remigration. Alle, die nicht irgendwie weiß oder deutsch aussehen, versuchen aus Deutschland rauszuschmeißen. Das heißt, wir zählen wirklich auch bewusst diese dunkle Seite, wie man sie nennt, der Zivilgesellschaft auch dazu. Sobald ich natürlich irgendwie freiwillig engagiert bin, in einem Zusammenhang aktiv bin, der erstmal nicht von Markt oder Staat geregelt ist und der auch nicht privat ist, dann ist man erstmal Teil der Zivilgesellschaft. Und das sind sehr, sehr viele Menschen. Und das ist sehr groß. Wir haben über 700.000 EVs in Deutschland und darüber hinaus eben noch viele informelle Initiativen.
Und für mich stellte sich erstmal die Frage, naja gut, wieso soll ich mich eigentlich engagieren neben meinem 40-Stunden-Job? Kann ich da nicht einfach nach Hause fahren, Beine hoch und tschüss? Und Jonas hat mir aber mehr gesagt über die Motivationen, die vorherrschen.
Ja, die Motivationen sind natürlich sehr vielfältig. Ne? Manchmal ist die Motivation einfach nur Sport machen zusammen und das regelt der Staat nicht so intensiv. Deswegen gehe ich in den Verein und mache das. Aber oftmals ist das natürlich eben auch politisches Engagement. Das kann wiederum eben auch verschiedene Gründe haben. Und diese Gründe werden vielleicht auch zunehmen, wenn sich der Staat zum Beispiel zurückzieht aus bestimmten Räumen und man dann einfach gewisse Dinge halt selber machen muss.
Jonas und Christine jedenfalls haben mir verraten, dass sie insgesamt 9 Felder angeguckt haben, wo so zivilgesellschaftliches Engagement möglich ist. Jetzt haben wir leider nicht ausreichend Zeit, um alle einzeln zu besprechen. Deswegen tease ich nur kurz an. Es geht um Gewerkschaften, Naturschutz, Feuerwehren, Heimatverbände. Und wenn wir jetzt uns nochmal an die Minen zurückerinnern, da bin ich auf 2 Methoden gestoßen, über die ich gerne mit euch sprechen würde. Es gibt nämlich bestimmte Sachen, die ich euch vorher noch nicht über die Minen verraten habe. Das ist einerseits, dass das ein ganz schön geschichtsträchtiger Ort ist und darüber könnte man selbst jetzt schon 10 Stunden Podcast machen über diese Story. Aber der Einfachheit halber werde ich euch ein bisschen Hintergrundinformationen einfach in den Shownotes verlinken, um mehr in die Tiefe zu gehen. Was ihr heute und für unser folgendes Gespräch wissen müsst, ist Folgendes. Die Minen interessiert eigentlich niemanden. Es ist ein recht unscheinbares Städtchen. Da wohnen 10.000 Menschen. Ich war da im vergangenen Jahr 2-mal, weil ich eine Reportage da gemacht habe. Und es ist eigentlich nicht sonderlich aufregend. Außer an einem Tag im Jahr. Da kommt die Presse und da wird auch überregional berichtet, weil an diesem Tag Neonazis, organisiert von der Heimat, früher NPD, einen Aufmarsch organisieren seit 2 Jahrzehnten, seit 2007. Und dieser Aufmarsch findet am 8. Mai statt, dem Tag der Befreiung, und der wird gelabelt als sogenannter Trauermarsch.
Was macht den zum Trauermarsch?
Genau, also Trauer ist ein ganz gutes Stichwort, weil es nämlich vor allem um diese Instrumentalisierung geht und um die Story hinter dem Demmin. Demmin ist nämlich auch bekannt als Ort, an dem der wohl größte Massensuizid des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat. Mittlerweile gibt es darüber viele Zeitzeuginnenberichte. Im Laufe der DDR wurde das nicht so gut aufgearbeitet und hauptsächlich totgeschwiegen. Es geht darum, dass sich viele Frauen mit ihren Kindern in den Gewässern, die ich vorher genannt habe, ertränkt haben. Es geht um sexualisierte Gewalt durch die Rote Armee. Es geht darum, dass die Wehrmacht damals Brücken gesprengt und die Zivilgesellschaft zurückgelassen hat. Und deswegen, weil diese Gräueltaten immer mehr ans Licht kommen und nicht geleugnet werden können, ist der 8. Mai aber besonders relevant und besonders leicht zu instrumentalisieren, um, wie die Neonazis es tun, sich selbst zum Opfer zu machen. So, die treffen sich also da einmal im Jahr als kollektives trauerndes Wir, und Trauer ist eine sehr anschlussfähige Emotion ja erstmal. Da können wir vielleicht auch noch in der Folge von der politischen Kommunikation drauf zu sprechen kommen, wie das rhetorisch alles genial funktioniert.
Und gibt es dagegen auch eine Gegenwehr?
Ja, jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Es gibt viele Menschen, die das nicht mehr zulassen wollen. Ich habe mal in die Zahlen geguckt. Es waren noch nie mehr als 300 Neonazis am Start in Demmin, seit das Ganze ausgerufen wurde. Im Jahr 2025 waren 290 Rechtsextreme, und auf der anderen Seite standen, dazu gibt es verschiedene Zahlen, NDR und Polizei sagen 2000, die Organisatorinnen selbst sagen 4000 Menschen den Neonazis gegenüber, also eine ganz andere Dimension. Und das Krasse ist, die haben besonders mobilisiert, und dann sind auch Busse und Unterstützung aus Leipzig und Berlin gekommen. Und als ich da bei meiner Reportage war, hat mir einer der Involvierten gesagt, er hat sich damals gefühlt wie am Flughafen, dass man in diesem Ort, wo eigentlich sonst nichts passiert und wo sonst keine Sterbensseele auf der Straße ist, plötzlich so diese Reisebusse angekarrt sind und da massenweise Leute ausgestiegen sind, dass das für ihn als Demmina, der da wohnt und da jeden Tag lebt und da arbeitet, nochmal ein ganz anderes Gefühl der Solidarität und Unterstützung war.
Was ja total schön ist, ja.
Genau, und der engagiert sich im Aktionsbündnis 8. Mai, und die Person, die dort für die Presse zuständig ist, sagt Folgendes.
Als Aktionsbündnis setzen wir uns ganz einfach dafür ein, dass in Demmin der 8. Mai als Tag der Befreiung gefeiert wird. Außerdem missbrauchen jedes Jahr ein Haufen Neonazis den 8. Mai, um hier den Untergang des Dritten Reichs zu betrauern. Dem stellen wir uns sowohl mit Demos als auch Partys klar entgegen. Jedes Jahr gestalten wir so den Tag der Befreiung als einen Tag, an dem Menschen von überall zusammen Freiheit, Demokratie und Solidarität feiern.
Juli, ich würde gerne mal wissen, du warst ja auch schon mal da und hast eine Reportage gemacht, und du bist auch dieses Jahr wieder dabei. Was sind denn deine Eindrücke aus Demmin?
Also ich fand es relativ unspektakulär, ehrlich gesagt. ja, da ist tote Hose. Also man geht durch, man sieht nicht so viele Leute. Auch der Protagonist, mit dem wir da unterwegs waren, der hat dreimal so die Hand gehoben, als er Leuten auf der Straße begegnet ist. Und ich habe ihn dann immer gefragt, woher kennst du den? Und oft war die Antwort, naja, aus der Kirche, aus der Geflüchtetenhilfe und so weiter. Also man kennt sich schon irgendwie. Und dann ist irgendwann der Bürgermeister im Auto vorbeigefahren, und dem hat er dann aber nur so halb gegrüßt. Und dann habe ich gesagt, also was ist jetzt dein Problem? Meinte er, ja, von dem fühlt er sich halt nicht so angetan, weil der nicht so viel macht. Und dann habe ich ihn gefragt, na, was würdest du machen, wenn du jetzt morgen Bürgermeister von Demmin bist? Und seine Antwort war, ich würde mich zu antifaschistischen Werten bekennen, womit wir wieder beim Thema wären.
Das ist echt ein spannender Punkt, ja.
Ihr habt ja schon gemerkt, dieses Engagement, das Aktionsbündnis, das geht vor allem um den 8. Mai. Dieses Jahr geht es nicht nur um einen einzigen Tag des Protestes, sondern in diesem Jahr soll es ein viertägiges Protestcamp geben. Und der Flyer liegt hier gerade vor mir. Es kommt ein Posaunenchor, es kommen DJs, es gibt eine Party am Hafen. Und jetzt zitiere ich einmal von der Website: Wir werden uns entschieden und massenhaft widersetzen und die größte Befreiungsparty in Demmin aller Zeiten feiern. Alle können mitmachen. Also das finde ich eigentlich ganz spannend, weil dieses, eigentlich ist es ja total reaktiv. Man sagt irgendwie, okay, Neonazis gehen jetzt durch unsere Stadt und wir stellen uns dagegen und behindern die. Und jetzt wird aber was Neues geformt. Jetzt ist es nicht, wir behindern nur die, sondern wir machen quasi was Neues, viel Größeres, Eigenes draus, wo wir Menschen einladen, mit uns dahin zu kommen.
Und kommt es eigentlich in der Stadt auch so als Einladung an?
Ja, also das ist jetzt hier genau der Konfliktpunkt eigentlich, weil ich habe mit den beiden, mit denen ich vom Aktionsbündnis gesprochen habe, habe ich auch gefragt, naja, was geht hier ab mit den Bürgerinnen? Kommen die denn auch zum Protest oder wie sieht das aus? Und es hieß, also die haben dann schon deutliche Worte gefunden und haben gesagt, nee, die kommen eigentlich nicht. Also eigentlich sieht man eher so Rollladen runter und niemand, keine Person, die dann so aktiv mit in der Stadt auftaucht. Und das hat mich eigentlich interessiert, weil natürlich für die aus Bürgerinnenperspektive, wenn dann plötzlich irgendwie die Busse und so ankarren, es vielleicht auch eine bestimmte Art von Überforderung gibt. Und darüber wollte ich mehr erfahren, auch weil beide Personen vom Aktionsbündnis sehr klar und deutlich mir gegenüber gesagt haben, dass sie sich eigentlich vor allem von der Stadt im Stich gelassen fühlen und allein gelassen fühlen, weil sie ja auch quasi diese klare Kante gegenüber Rechtsextremen erstmal vor allem von ihnen kommt, dieses deutliche Zeichen. Und ja, investigativ wie ich bin, habe ich nachgehorcht und bin auf eine Politikerin gestoßen, die heißt Anna-Constanze Schröder. Die ist SPDlerin und ich möchte einmal zu, sagen, dass man natürlich mit der SPD viel diskutieren kann in MV. Und ich habe sie aber jetzt erstmal nicht zu ihren politischen Positionen befragt, sondern ich habe sie quasi als Lokalpolitikerin befragt. Weil sie ist Landtagsabgeordnete für die Städte Demmin und Dagun und die Ämter Demmin-Land, Jamen, Tutow und Peenetal-Lötz. Und mich hat erstmal interessiert, wie sie denn den Rechtsextremismus in Demmin wahrnimmt.
Das Problem hier ist vor allem, dass halt Rechtsextreme jetzt nicht so offensichtlich sichtbar daherkommen, wie man es aus den 90ern gewohnt ist. Also, wobei ich jetzt langsam zeigen die sich so. Aber diese Ideen von Rechtsextremen, dass Menschen unterschiedlich viel wert sind, Deutsche zuerst, Deutschland zuerst, solche Vorstellungen, die sind unglaublich verbreitet und die kommen erstmal ganz legitim daher. Das finde ich eigentlich die größte Herausforderung, an dieser Stelle anzuknüpfen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite aber auch viele Leute sind ja gar nicht so politisch oder die fangen jetzt langsam an, sich politisch irgendwie zu artikulieren und das kommt dann mehr so vom Bauch heraus, aus einer Stimmung heraus, aber die kennen oft die ganzen Strukturen nicht, die denken, wenn sie sagen, man kann ja hier nichts sagen, steckt dahinter ja eigentlich, ich weiß gar nicht, wem ich die Dinge wie sagen kann, dass das tatsächlich etwas bewirkt.
Als nächstes habe ich sie gefragt, ob sie am 8. Mai eigentlich auch unterwegs ist und jetzt wird es nämlich interessant.
Ich bin da sehr hin und her gerissen. Also ich unterstütze das sehr und ich merke aber auch, ich bin ja hier die Abgeordnete für die Demminerinnen und Demminer und die gehen da nicht mit. Und was mir wirklich Schwierigkeiten macht, ist, wenn eingeladen wird im Sinne von, wir machen die größte Befreiungsparty Deutschlands in Demmin am 8. Mai. Und ich finde, das passt für den Ort nicht. Also ich würde sicherlich nicht in diese rechtsextreme Täter-Opfer-Umkehr einstimmen. Also die Leute, die großes Leid erlebt haben zum Kriegsende hier, die waren auch Teil der Täter überwiegend. Und trotzdem war hier großes Leid, dass man, glaube ich, also an dem Tag hier auf den Gräbern zu tanzen, finde ich schwierig. Ich bin aber sehr froh, dass die Stadt hier diese Aktionswoche zum 8. Mai macht. Habe ich mich im letzten Jahr mit meinem Demokratieverein auch mit einer eigenen Veranstaltung beteiligt. Dieses Jahr schaffe ich das nicht, aber ich werde auf jeden Fall so viel hingehen, wie ich kann. Und ich finde das sehr gelungen, sich als Stadtgesellschaft mit diesen Themen, auch gerade mit Jugendprojekten, auseinanderzusetzen. Dafür werde ich werben. Mein Mitarbeiter macht auch eine Ausstellung zu Ansichten der Stadt in der Stadtbücherei. Die hatten wir im letzten Jahr bei uns im Büro gezeigt. Also ich bin da durchaus dabei, versuche es aber in einem Ton zu machen, der die Stadtgesellschaft mitnimmt. Weil was mich tatsächlich stresst, ist, dass am Rande der rechtsextremen Demonstrationen hier durchaus Leute mit Ghetto-Blastern vor ihren Häusern sitzen und rechtsextreme Schlager hören und das ein bisschen aus der Distanz aber mit abfeiern. Und mein Ziel ist eher, diese Leute, also weiß nicht, ob man die noch gewinnen kann, aber eben in die Bürgergesellschaft zu wirken an den 364 anderen Tagen. Und ich weiß, also die Demo ist nicht so ganz meins, aber ich kann das wertschätzen, dass andere das machen.
Ich finde das total interessant, zu sehen, wie unterschiedlich eine Vorstellung von Zivilgesellschaft ist oder von zivilgesellschaftlichem Engagement ist. Und wie das natürlich auch verhandelt werden muss oder gleichzeitig nebeneinander stehen kann. Wie ist denn das in den Minen mit diesen unterschiedlichen Positionen?
Ja, das ist eine extrem gute Frage. Also ich glaube, es ist eigentlich dasselbe Problem, aber zwei unterschiedliche Reaktionen. Und genau das wollte ich aber auch von Christine Jennecke wissen. Was ist denn jetzt besser oder schlechter?
Die Quintessenz von unserem Policy-Brief ist schon, wir wissen eigentlich zu wenig. Also wir können gar nicht sagen, ist es jetzt sinnvoller, eine Demonstration durchzuführen oder eben eine Neonazi-Aufmarsch zu stören? Oder ist es vielleicht sinnvoller, die eine Veranstaltung zu organisieren. Aus der Wissenschaft wissen wir gar nicht so viel über die Wirksamkeit, aber die Fehlung aus der Praxis, was wir in den Materialien sehen, ist eigentlich das Hand in Hand mit der verschiedenen Strategien. Also das nicht gegeneinander zu denken, sondern eigentlich miteinander und sich zum Beispiel auch im Kontext von gemeinsamen Bündnissen zu überlegen, was ist eigentlich unser gemeinsamer Konsens? Also wenn das Ziel eigentlich ein gemeinsames ist, da den Neonazi-Aufmarsch zu verhindern oder das extrem rechte Wahlergebnis zu drücken, dann müssten wir uns überlegen, okay, auf was einigen wir uns eigentlich in diesem Bündnis und welche unterschiedlichen Formen von Aktionen sind getragen von diesem Bündnis. Und dann kann das Plakat am Rathaus ein Teil der Aktion sein, genauso wie die Menschenblockade gegen den Nazi-Aufmarsch. Also das spricht überhaupt gar nicht gegeneinander.
Ich mag das an diesem Kommentar, weil es ja auch zeigt, klar, Gesellschaft ist plural. Und Demokratie ist plural, dann gibt es auch plurale Formen des zivilgesellschaftlichen Engagements. Und das ist ja auch irgendwie ganz schön.
Voll. Und ich finde, es macht nochmal so einen Punkt des notwendigen Streitens auf. Was wir ja auch in der Ankündigung gesagt haben, ich muss deine Methode nicht gut finden, um gleichzeitig aber Respekt zu zollen vor deinem Engagement, was du mitbringst.
Absolut. Aber eigentlich geht es ja darum, je breiter und vielfältiger das Engagement gegen rechts ist, desto wirksamer ist es ja, oder?
Ich finde das total gut, dass du es auch nochmal so einordnest, denn ich finde ja die Pluralität total gut. Und darüber haben wir jetzt, sind wir uns alle einig. Aber du hattest ja auch, Juli, am Anfang nochmal gesagt, ein zivilgesellschaftliches Engagement ist auch rechtes Engagement. Und ich finde es einfach. Es ist total wichtig, dass es plural ist, solange es demokratieförderlich ist und eben nicht menschenfeindliche Positionen bestärkt. Aber dann ist es fantastisch, wenn es plural ist.
Voll. Und man darf jetzt nicht automatisch, wo Zivilgesellschaft draufsteht, darf man nicht alles abnicken. Weil gerade hier in MV ist auch ein Riesenthema, dass rechte Akteurinnen so Heimatverbände und so unterwandern. Weil der Nachwuchs ist quasi weg und die einzigen, die da nachrücken könnten, sind Menschen mit rechter Position. Und dann stellen sich die Leute natürlich die Frage, ja gut, also du schützt unser Moor, vielen Dank, aber eigentlich für wen beschützt du das? Da gehen unsere, also hier gehen wir einfach auseinander und dann können wir, dann gibt's keinen Konsens, so. Ja. Und das ist auch schon mein Stichwort, dass meine These ist, es gibt für jede Person irgendwie ein zivilgesellschaftliches Engagement, was irgendwie möglich ist. Klammer auf, gesetzt dem Fall, es wurden für die notwendigen Kapazitäten, Strukturen und finanziellen Mittel gesorgt, Klammer zu. Und das wollte ich auch von Christine wissen, dass wenn ich jetzt morgen aufwache und Bock habe, mich zivilgesellschaftlich zu engagieren, was ich denn dann in die Suchleiste eingebe. Und ich habe ihr mal vorgeschlagen, ich würde das Wort Verein eingeben und sie hat mir hat mich dann noch ergänzt.
Das finde ich schon mal einen ganz guten Ansatz. Vielleicht grenzt du es ein bisschen ein und fragst nicht nur nach Verein, sondern auch nach deinen spezifischen Interessen. Also wenn es darum geht, sich gegen Rechtsextremismus, rechte Gewalt zu engagieren, dann vielleicht gleich mit dem Schlagwort verbunden, aktiv gegen Rechtsaußen, Rechtsextremismus. Dann finden sich sicherlich auch Aktionsbündnisse, Vereine, die da schon tätig sind, an die man sich wenden kann und gerade vielleicht auch für diejenigen, die schon aktiv sind und beispielsweise der Sportverein, die Kirchengemeinde oder auch der Schützenverein, wenn die sich entscheiden, wir wollen uns ein bisschen stärker einbringen jetzt auch im politischen Engagement, die können sich auch an Beratungsstellen wenden. Die mobile Beratung, die Opferberatung, Lobby wäre natürlich auch eine Station, die man erstmal anfragen kann, um zu unterstützen. Also die freuen sich sicherlich auch nicht nur über Geld, sondern auch über engagierte Leute, auch in Anklam. Und in Demmin gibt es engagierte Leute. Und zwei Leute, drei Leute machen auch schon einen großen Unterschied.
Ich finde das, was Christine sagt, wirklich bezeichnend, dass eben auch für die Umstände erstmal gesorgt sein muss. Ich kann euch aus meiner Dorferfahrung schildern. Ich habe damals Vollzeit gearbeitet und dann bin ich noch jeden Tag eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurückgefahren vom Job. Damit waren irgendwie schon gut 10 Stunden des Tages verbraucht. Und dann war ich zu Hause und dann sollte ich mich irgendwie um Tiere und Garten und Beziehungen und Haus und mich selber auch noch kümmern. Und da merkst du aber schon, das ist ganz schön viel, wenn du dich dann auch noch zivilgesellschaftlich organisieren sollst und zum Beispiel dir überlegst, na gut, mein Dorf hatte 136 Einwohner, ich war direkt angebunden an der Kulturscheune, aber es könnte natürlich auch sein, dass der Verein noch mal 10 Kilometer weiter weg ist. Also muss ich da noch mal hinfahren und es muss dann irgendwie Ressourcen geben, sowohl bei mir als auch irgendwie finanzielle Ressourcen, vielleicht um bestimmte Projekte und so umsetzen zu können. Und für die muss erstmal gesorgt werden. Und da merken wir auch, vor allem auch, als wir bei der letzten Folge über die dritten Orte gesprochen haben, dass das natürlich immer schwieriger wird und die dadurch auch extrem gefährdet sind, wegzubrechen.
Auf jeden Fall. Und gerade eben dieser Generationenwandel, das Wegziehen. Und oft hängt es dann, also wenn Christine einerseits sagt, ja, zwei, drei Leute können einen Unterschied machen, wenn diese zwei, drei Leute aber weg sind, aus welchen Gründen auch immer, gibt es auch einen Unterschied und möglicherweise ist dann halt wirklich niemand mehr da, so wie du sagst, ja.
Das trifft es total gut, ja, total. Und ich habe euch auch jemanden mitgebracht, der Widerstand leistet, der sich zivilgesellschaftlich organisiert, engagiert, aber auf eine ganz andere Weise. Und der heißt Gabor. Ich kenne Gabor vom Sehen aus Wernigerode, aus dem Harz, aus meiner Jugendzeit. Gabor hat damals in einer Hardcore-Band gespielt. Ich war Punk. In Kleinstädten sind Subkulturen sehr eng beieinander. Man kennt sich, wenn man gegen Nazis ist, sagen wir es mal so. Und dann habe ich jetzt vor, weiß ich nicht, 1-2 Jahren Gabor wieder entdeckt und zwar online auf Instagram und habe gleich gesehen, Gabor ist immer noch voll inspiriert von Punk und Hardcore und zeigt auch sehr klar, dass er Antifaschist ist. Im Gespräch hat er auch nochmal gesagt, wie schrecklich er es findet, dass Antifaschismus und Antifaschist immer so als Schimpfwörter verwendet werden. Dabei ist es, sollte es eigentlich das Menschlichste der Welt sein, denn man ist gegen Rechts und für Demokratie und Pluralität. Und Gabor geht auch ganz offen auf seinem Instagram-Account damit um. Und das war für mich neu, dass er querschnittsgelähmt ist. Und wie das zusammenkommt, sieht man auf seinem Kanal, der Mr. Wheelchair heißt und den kann ich jeden und jeder sehr nahelegen, mal drauf zu schauen. Aber am besten stellt sich Gabor mal selber vor.
Mein Name ist Gabor Schneider, aka Mr. Wheelchair. Ich wohne schon immer in Sachsen-Anhalt im schönen Rübeland im Ostharz und ja, sitze seit 16 Jahren im Rollstuhl, bestreite ich hier so mein Leben mit meiner Familie, meine Freunde und meiner Gang.
Gabor kommt aus Rübeland, das ist nur wenige Kilometer von Wernigerode entfernt, also da, wo ich aufgewachsen bin. Und ich würde auf Wernigerode immer zurückblicken, als das ist ein Ort, wo die Hegemonialität von rechten Strukturen auf jeden Fall herrschte und wir als Punks, die so ganz offen gegen rechts waren, in der Minderheit waren. Und ich war total überrascht, nochmal zu hören, dass ganz wenige Kilometer entfernt, auch in einer kleinen Stadt Rübeland, das ganz anders für Gabor war. Nämlich für ihn war es ganz selbstverständlich, gegen rechts zu sein, weil er so aufgewachsen ist.
Ja, also diese Sache gegen rechts, das war ich ja schon immer, so bin ich halt auch aufgewachsen hier oben bei uns im Harz, in Rübeland, das war immer so das kleine Zeckendorf, das Galliendorf. Dadurch waren ja dann immer schon die Älteren damals, Nazis aufs Maul und naja, so ist man halt reingewachsen, auch mit der Musik und so, mit der Punk-Szene. Und da muss ich halt sagen, ja, 2010 hatte ich dann irgendwie meinen Unfall. Da musste ich natürlich erstmal klarkommen mit meinem neuen Ich, mit meinem neuen Dasein, mit meinem neuen Leben. Es war natürlich erstmal sehr, sehr schwierig, die ersten ein, zwei, drei Jahre.
Ich hatte ja schon gesagt, ich kenne Gabor als Musiker, Teil von einer Hardcore-Band und sein Interesse oder seine Liebe zur Musik merkt man auch ganz stark noch seinem Kanal an. Und auch als jemand mit einer Querschnittslähmung versucht er dieses Hobby noch weiter trotzdem pflegen zu können. Und das finde ich total schön.
Mein großer Wunsch war es, nach meinem Unfall, wo ich aufgewacht bin, erste Frage, ja, was würdest du dir jetzt so als nächstes wünschen, wenn du wieder nach Hause kommst? Eine neue Gitarre, dafür habe ich dann gespart, in der Hoffnung, dass ich irgendwann wieder Gitarre spielen kann. Dann hat mir mein Besucher mal in so eine Dose so 1-2 Euro reingesteckt und da kam auch gutes Geld zusammen und hätte auch für eine Gitarre gereicht, zum Gitarre spielen. Hat es leider nicht erreicht, weil meine Hände nicht mehr funktionieren und meine Arme. Und naja, auf jeden Fall war der Traum dann so ein bisschen geplatzt. Und der zweite Wunsch war halt, ja, dann würde ich gerne ein neues Open Air organisieren bei mir im Garten. Also halt, damit ich auch nicht so weit fahren muss, weil es auch immer anstrengend ist. Und für mich immer irgendwo hinzufahren mit Rollstuhl. Und dann habe ich gesagt, will ich das gerne zu Hause machen mit meinen Freunden und so Bands. Und das machen wir jetzt insgesamt schon. Das ist dann halt auch so gewachsen. Dieses Jahr ist es schon das 14. Jahr.
Und was man dem Account auch ansieht, jenseits von den Privatfestivals, die es bei Gabor im Garten gibt, sind Konzerte weiterhin total wichtig für ihn. Und auch im Rollstuhl ist er ein sehr häufiger Gast auf Konzerten und weiß daher sehr genau, was es braucht für eine Barrierearmut für Rollstuhlfahrerinnen. Und genau mit diesem Wissen, mit dieser Expertise setzt er sich auch für andere Konzerte im Harz ein.
Genau, und dadurch ist natürlich dann auch durch das Inklusion barrierefrei und kam dann die liebe Dani vom Rockharz auf mich zu und das ist ja so ein großes Festival hier bei uns in Ballenstedt im Harz und die sind halt auch so Vorreiter für Barrierefreiheit, nicht nur für Rollstuhlfahrer, Inklusion allgemein, für blinde Leute und alles, was dazugehört. Ja, und so ist das jetzt damals auch im Verein gegründet. Das ist dann dieses Jahr richtig als erstmal in den Startlöchern. Und da wollen wir jetzt mal gucken, wie weit wir da kommen. Und da mache ich halt mit in meinem Rollstuhl, weil wer kann es besser erklären wie Betroffene? Also ist eine coole Sache.
Gaber sagt es ja schon, die Betroffenen wissen am besten Bescheid darüber, was es eigentlich braucht für eine Barrierearmut. Und das würde nicht nur auf Festivals gut sein, mehr Betroffene am Start zu haben, sondern auch in der Politik, in den Krankenkassen. Aber ich wollte auch wissen, was heißt denn das ganz genau? Ich bin Fußgängerin, ich kenne mich viel zu wenig aus, leider. Und ich wollte von Gabor wissen, wie sieht das auf Festivals aus, Barrierearmut?
Also was es ja schon die letzten Jahre, zum Beispiel es beim Rockharz gibt, die haben halt einen abgesperrten extra Bereich für Inklusion. Also da sind so 300 bis 400 Plätze für Menschen mit Behinderung jeglicher Art, die dann halt da dann ihre Ruhephase haben, ihre extra Toiletten, ihre extra Duschen, extra Zelte, damit sie sich halt untersetzen können, wenn es regnet und also Sachen, die Leute halt brauchen mit Behinderungen, also Bedürfnisse haben, was halt ein Fußgänger nicht braucht. Also haben sie eher extra Platz, das wächst halt jedes Jahr. Wie gesagt, das sind jetzt letztes Jahr, glaube ich, schon 400 Personen gewesen, nur auf diesem Inklusionsplatz.
Und ich finde, was bei Gabor, was man im Gespräch merkt, aber was man auch total auf seinem Instagram-Account sieht, Gabor ist unfassbar positiv. Das ist ein unglaublich positiver Mensch. Ich höre dem gerne zu. Ich schaue mir gerne seinen Account an. Und natürlich haben wir aber trotzdem auch über die ernste politische Lage gesprochen. Und Gabo hatte auch erzählt, dass er spürbar merkt, dass sich das Klima im Harz verändert hat, dass es für ihn früher eine schöne Sache war, mal nach Wernigerode zu fahren und dort Frühstück zu essen in seinem Rollstuhl und dass einfach jetzt der Wind einfach rauer weht und dass einmal jemand die Tür aufhält oder ein nettes Wort sagt, absoluter Luxus ist. Und natürlich auch eine Inklusionsfeindlichkeit und eine Feindlichkeit gegen Menschen mit Behinderung ja ein ganz essentieller Teil von Rechtsextremismus und vom Rechtssein ist und auch von der AfD und aber auch vom Rechtsruck, den wir jenseits der AfD sehen. Daher wollte ich von Gabor wissen, was bedeutet dieser Rechtsruck eigentlich für ihn in seinem Umfeld und was würde es für ihn bedeuten, wenn die AfD bei den Landtagswahlen gewinnt?
Ich habe ein selbstbestimmtes Leben in meinem eingeschränkten Leben. Und das kann ich aber nur selbstbestimmt leben, mit so wie ich es gerade tue, mit da, wo ich wohne, lebe, da mit den Leuten, die für mich da sind, meine Pflegekräfte, die mich pflegen, meine Arme, meine Beine. Nur durch diese Menschen um mich drumherum kann ich halt selbstbestimmt leben. Und wenn mir das genommen wird durch Politik, durch egal, also ob das jetzt die AfD machen oder die CDU, wenn da was gekürzt wird, dann sind dann Menschen wie ich am Arsch und dann fällt die Selbstbestimmtheit, die ja sowieso schon eingeschränkt ist durch keine Arme, keine Beine, bei mir fällt das halt doppelt weg, weil wenn ich selbst das nicht mehr hätte, dass die Leute mich hier zu Hause versorgen können und mein Leben mit mir bestreiten können und mir das noch ein bisschen schön machen können, dann wäre ich halt quasi doppelt gefickt und das macht mich sehr wütend, dieser Gedanke.
Ich finde es wirklich krass, Gabor zuzuhören, weil der so eine unglaubliche Power ausstrahlt und gleichzeitig so deutlich macht, dass ja nicht nur die AfD ist, die diesen Angriff auf sein Selbstbestimmungsrecht plant, so, sondern dass diese ganzen geplanten Kürzungen der Großen Koalition gerade wirklich wirklich bedrohlich sind. In den Shownotes findet ihr eine von den vielen wichtigen Petitionen, die sich gerade gegen die Kürzungen im Bereich Inklusion richten, und verbreitet die auch unbedingt.
So, und hier sind wir auch schon am Ende der zweiten Episode angekommen. Wir sagen einmal Danke und freuen uns über eure Unterstützung. Wir sind nämlich ein unabhängiges Medienprojekt und haben kein großes Medienhaus im Rücken. Deswegen sind wir auf zwei Sachen angewiesen. Einmal finanzielle Unterstützung. Wenn es für euch möglich ist, freuen wir uns über euer Abo bei Steady oder über eure einmalige Spende. Die Kontodaten findet ihr bei uns auf der Website. Uns hilft aber auch total, wenn ihr uns sichtbar macht. Also wenn ihr eurer Tante Bescheid sagt, dass sie unbedingt Kipppunkt Ost hören soll, wenn ihr unsere Beiträge auf Instagram teilt. Und wir freuen uns, wenn ihr euch mit uns verbündet.
Ja, danke auch von mir an alle HörerInnen, an unsere UnterstützerInnen und an den, der den Schnitt macht, nämlich Benjamin Jenack.
Und von mir gibt es auch einen Dank an alle, die mit uns gesprochen haben. Und auch an alle, die uns ihre Themenwünsche eingesandt haben. Und ich weiß, dass einer dieser Wünsche wahr werden wird.
Die nächste Folge findet in 2 Wochen statt und da geht es um Timmy den Wal und Ökofaschismus. Also seid gespannt. Bis dahin, alles Gute.
Tschüss.
Ciao.
Ihr hörtet Kipppunkt Ost, ein Podcast von Katharina Wader, Heike Kleffner und Juli Katz. Kipppunkt Ost könnt ihr im August zwischen Mittwoch und Freitag jeweils um 18 Uhr bei Radio Dreieckland hören. Ihr hört uns auf 102,3 MHz oder per Livestream auf rdl.de. Das war der zweite Teil der zweiten Folge. Beide Teile gemeinsam könnt ihr auf kipp.ost.de nachhören.